Ja, Gott, danke, dass du uns in keiner Minute, in keiner Sekunde aus den Augen lässt. Danke, dass du da bist, egal ob wir gerade vor Freude ausrasten oder ob wir in Tränen liegen. Egal, ob es uns gerade super genial geht oder ob wir nicht mehr ein- und auswissen. Du bist da, du lässt uns nicht allein, in keiner Minute, in keiner Sekunde lässt du uns aus den Augen, Gott. Dafür danken wir dir. Ich bitte dich, dass du uns, unser Herz öffnest heute Morgen, von dir zu hören. Heiliger Geist, ich bitte dich, sprich du zu unseren Herzen, rede du heute Morgen. Du bist lebendig und wir dienen einem lebendigen Gott und du schweigst nicht, sondern du sprichst und wir danken dir für dein Reden in unserem Leben. Amen. Ja, guten Morgen. Wir sind in der Weltbewegerpredigtreihe bewegen uns heute in Apostelgeschichte 12. Und da möchte ich ganz am Anfang einen Text vorlesen, einen Ausschnitt aus diesem Kapitel. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Das ist die Ausgangssituation von Petrus, auf die werden wir noch zurückkommen. Meine erste Frage an euch aber ist, wer kennt die Serie Prison Break? Wer hat Prison Break geschaut? Ja, das ist schon ein Teil. Prison Break, da ist Michael Scofield eine der Hauptfiguren. Es geht darum, dass Michael Scofield ist ein junger, gut aussehender Bauingenieur und er hat einen Bruder und der sitzt im Gefängnis und dieser Bruder beteuert seine Unschuld. Der Bruder Lincoln, der sitzt in der Todeszelle und wartet auf seine Hinrichtung und sagt aber, er hat nicht getan, wofür man ihn verurteilt oder wofür man ihn beschuldigt. Und Michael Scofield ist ein recht cleverer Typ, der ist smart und hat einen Plan. Er glaubt seinem Bruder, dass er wirklich unschuldig ist und überlegt sich, wie kann er dieser Situation entgegentreten. Und er lässt sich vorsätzlich inhaftieren, also er kriegt es hin, dass er festgenommen wird und kriegt es auch hin, dass er in das gleiche Gefängnis kommt. Und er hat den wahnwitzigen Plan, selbst zusammen mit seinem Bruder, der streng bewacht in der Todeszelle sitzt, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Die Serie ist sehr spannend. Er hat am Ende einen großen C weniger, so viel kann ich schon verraten. Es ist wirklich, Michael Scofield geht mit guten Vorsätzen da rein in diesen Knast, hat alles durchdacht, für alle Eventualitäten ist er vorbereitet. Aber dass es so schwierig wird, aus diesem Gefängnis wieder rauszukommen, das hat er sich nicht gedacht. Und in einer ähnlichen Situation, wie Michael Scofield, beziehungsweise noch viel mehr wie Lincoln Scofield, sein Bruder, befindet sich Petrus. Jakobus wurde gerade hingerichtet und jetzt ist Petrus ins Gefängnis gekommen. Herodes hat irgendwie Lust daran gefunden, die Christen einzusammeln und sein Spielchen mit ihnen zu treiben, sie öffentlich zur Schau zu stellen und umzubringen. Und jetzt ist Petrus an der Reihe. Petrus ist im Gefängnis und Herodes meint es wirklich ernst. Petrus sitzt in dieser Todeszelle und Lincoln, wer die Serie gesehen hat, der ist immer in so einem kleinen dunklen Loch, aber er ist immerhin für sich alleine. Petrus sitzt in seiner Todeszelle und wartet darauf, am nächsten Tag hingerichtet zu werden, hat Handschellen hier und hier und Fußschellen hier und hier. Und die Soldaten, die bei ihm sind, das sind 2 an der Zahl, die sitzen rechts und links neben ihm. Vor der Tür stehen nochmal zwei Soldaten, sollen auch aufpassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das kommt mir so vor, als ob Herodes irgendwie das ziemlich wichtig war. Ich habe nachgelesen, damals war es üblich, wenn man einen Gefangenen so streng beaufsichtigt hatte, dann war da ein Soldat angekettet. Für Petrus hat Herodes gleich zwei Soldaten neben ihn gesetzt. Ich habe keine Ahnung, ob er vielleicht noch irgendwie die Auferstehung Jesu im Kopf hatte und dachte, da verschwinden ab und zu Leute. Oder ob er sich gedacht hat, Mensch, da hört man Wunder, das ist einfach übernatürlich, das sind alles Zauberer. Vielleicht zaubert er sich irgendwie aus dem Gefängnis raus, so wie David Copperfield durch die chinesische Mauer gegangen ist. Vielleicht macht er das auch, wir ketten ihn lieber fest, dann kann der da nicht entkommen. Also Petrus war wirklich gut bewacht und hatte wenig Aussichten, dass sein Bruder Michael kommt und ihn da irgendwie rausholt. Keine Chance. Zeitgleich, während Petrus in diesem Gefängnis sitzt, streng bewacht, gibt es einen anderen Schauplatz in Jerusalem. Es ist abends, es ist warm, wahrscheinlich noch so um die 30 Grad. Und in ein Haus strömen die Leute. Bei Markus, da treffen sich die Freunde von Jesus. Das sind Christen, die mitbekommen haben, dass Petrus jetzt im Gefängnis sitzt. Und in der Bibelstelle steht, die Gemeinde betete intensiv für ihn. Die sind da zusammengekommen und die haben mitgekriegt, hey, Petrus sitzt in der Todeszelle, und haben gemerkt, irgendwas müssen wir tun und wir können eigentlich gar nichts tun, aber wir können beten. Und sie kommen zusammen und sie sind wirklich voll bei der Sache mit dabei, sie treffen sich, sie verbringen die ganze Nacht miteinander. Ich stelle mir das so vor, dass sie wahrscheinlich Loblieder gesungen haben, dass sie Gott angebetet haben, dass sie auf ihre Knie gefallen sind, dass sie eingetreten sind für Petrus, dass sie gebetet haben, Gott, mach irgendwie, dass Herodes seine Meinung ändert. Gott, mach irgendwie, dass er aus diesem Gefängnis wieder rauskommt. Mach, dass er überlebt. So hat die Gemeinde das gemacht, und zeitgleich, während die Gemeinde inbrünstig auf ihren Knien lag, sehen wir, wie Petrus was ganz anderes macht. Petrus schläft. Das ist auch interessant, ne? Der sitzt in der Todeszelle, zwei Wachen rechts und links, und er schläft. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich mit seinem Tod schon abgefunden, hat sich gedacht, naja gut, jetzt morgen ist es soweit, vielleicht freut er sich auch schon drauf, dass er Jesus endlich entgegentritt, vielleicht träumt er gerade vom Hochzeitsfest des Lammes, wie sie da zusammen sitzen und Wein trinken und essen, und er denkt sich jetzt, Gott, dann ist es jetzt soweit, ich kann schlafen, du wirst es schon machen, und er träumt so, wie er auf diesem Fest sitzt und isst und trinkt und es geht ihm gut, und plötzlich boxt ihm sein Sitznachbar in die Seite und er denkt sich, au! Und irgendwie komisch, und er isst so weiter an seinem Essen und plötzlich wieder, au, und er merkt so, oh, hier, ich bin gar nicht beim Hochzeitsfest, und plötzlich macht er die Augen auf und sieht so, ah nee, er ist immer noch in seiner Zelle, und da sind immer noch diese Wachen, aber vor ihm ist ein helles Licht, ungefähr so wie diese Scheinwerfer, die mich jetzt anstrahlen, wo ich, wenn ich reinschaue, dieses Blinken in den Augen habe. Vor ihm steht ein großer Engel, es ist ein helles Licht, und dieser Engel sagt ihm, hey, komm, steh auf, und plötzlich zack, zack, fallen die Fesseln von seinen Armen, von seinen Füßen ab, und er denkt sich, wow, krasser Traum, also Hochzeitsfest des Lammes war schon ziemlich cool, aber das ist jetzt echt, boah, und der Engel sagt jetzt, komm schon, komm in die Gänge, zieh dich an, jetzt steh endlich auf, und er denkt sich, na gut, mach mal halt mit, interessant, und die Tür geht auf, und sie gehen durch diese Tür, der Engel und Petrus, passieren die Wachen merken nichts davon, irgendwie, das interessiert die alle nicht, sie laufen weiter, der Engel und Petrus, und sie passieren die zweite Wache, und dann kommen sie ans große Tor, und Petrus dachte sich vielleicht schon, ja, mal sehen, wie das jetzt hier weiterläuft, und es kommt, wie es kommen muss, wie von Geisterhand, dieses große, schwere Gefängnistor öffnet sich, und der Engel tritt mit Petrus raus, und sie stehen vor dem Gefängnis, und plötzlich ist der Engel weg, und Petrus denkt sich, also so hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Traum weitergeht, er sollte mir jetzt vielleicht noch irgendwas Großartiges sagen, und er bleibt so stehen, und mit der Zeit steht er und denkt sich, fühlt sich irgendwie alles doch ganz real an. Und besinnt sich irgendwie und denkt sich, oh, ich glaube tatsächlich, hier ist was passiert. Zeitgleich gehen wir wieder zurück zu den Freunden. Es ist jetzt mittlerweile ungefähr 2 Uhr nachts und sie haben wirklich eine intensive Zeit hinter sich. Die haben tagsüber gearbeitet und nachts sind sie zusammengekommen, weil da die Zeit da war, um wirklich im Gebet vor Gott zu treten. Und sie haben geführt vom Heiligen Geist gebetet und sind vielleicht auch schon ein bisschen kraftlos nach 6 Stunden intensiv Powergebet und plötzlich klopft es an die Tür. Und sie denken sich vielleicht, was das jetzt wohl zu heißen hat. Entweder es kommt noch einer dazu, es könnten Soldaten sein, Herodes könnte sich was Neues ausgedacht haben. Egal, sie schicken Rode vor, das ist das Zimmermädchen, das ist die Magd von Markus und es klopft so und Rode sagt so, ja. Und dann heißt es, ich bin's, Petrus. Und Rode so, wer? Ich bin's, Petrus, macht die Tür auf und Rode denkt sich, es ist Petrus, ich muss schnell gehen und es sagen. Sie rennt weg, vergisst die Tür aufzumachen, das ist die beste Reaktion oder eine der besten Reaktionen, die ich in der Bibel kenne. Es ist so genial, sie ist so überwältigt, so überrascht davon, dass Petrus tatsächlich vor der Tür steht. Sie glaubt ihm, ist so durch den Wind, rennt zu den anderen und sagt, Petrus ist da. Petrus steht vor der Türe und klopft. Die sagen, du spinnst ja wohl, das kann ja gar nicht sein, wie soll denn Petrus hier sein? Der ist im Gefängnis, deshalb beten wir hier doch die ganze Zeit, dass er endlich freikommt, ist doch voll der Quatsch. Währenddessen, Petrus steht erst so eine Weile vor der Tür und dreht Däumchen, hört so den Tumult da drin und denkt sich, ja, die sind ja witzig. Und irgendwann denkt er sich, jetzt probiere ich es halt nochmal und klopft und klopft. Und klopft und die Leute merken, okay, da steht wirklich jemand draußen, aber wenn er es ist, muss sein Geist sein. Sie machen ihm die Tür auf. Es ist nicht nur sein Geist, es ist Petrus selbst und sie feiern ein Riesenfest, dass Gott ihn tatsächlich, obwohl sie es niemals hätten angenommen, auf diese wunderbare Weise aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Das ist was absolut Geniales, was hier passiert ist. So wirkt Gott Wunder. Er ist absolut nicht zu halten an unsere Einschränkungen, an unsere Begrenzungen. Er kann so viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Er konnte das in Petrus seinem Leben tun und er kann es genauso in unserem Leben tun. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Gott kann alles tun, was er tun möchte. Er kann die Fesseln von unseren Händen wegfallen lassen. Er kann uns verschlossene Türen öffnen und kann uns aus der Todeszelle rausholen und wieder zu unseren Freunden stecken, damit wir ihn anbeten können. Gott ist absolut genial und ihm ist nichts unmöglich in deinem und in meinem Leben. Ich habe ein paar Sachen beobachtet in dieser Geschichte. Machen wir mal Michael Scofield weg. Das Erste, was mir aufgefallen ist, in der Not hat die Gemeinde intensiv gebetet. Die sind zusammengekommen, die haben die Not erkannt, die haben gemerkt, hier geht es tatsächlich um Leben und um Tod. Und sie sind zusammengekommen, allen Ernstes. Ich glaube nicht, dass es einfach nur so ein, wir sitzen im Kreis und, ja Gott, und dann mach bitte auch, dass Petrus freikommt, sondern dass es wirklich ein Flehen war, ein Bitten, Gott, bitte, bitte, befreie Petrus, er hat noch was zu tun, ich bitte dich, hilf ihm, wir bitten dich, erbarme dich in seiner Situation. Ich glaube, dass sie wirklich intensiv zusammengekommen sind. Ich habe mich gefragt, wie oft ich auf diese Art und Weise vor Gott trete, dass ich wirklich in Flehen und Bitten vor Gott trete. Und wenn ich ehrlich bin, das ist nicht so oft, dass es mir so auf der Seele brennt, dass es mir so dringlich ist, dass ich merke, ich muss jetzt vor Gott kommen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das? Und mein erster Gedanke war, ich habe eigentlich gar keine Nöte. Mein Petrus saß in der Todeszelle, ich nicht. Für was soll ich denn auf die Knie fallen? Ich glaube, ich habe gar keine Nöte. Der zweite Gedanke, den ich hatte, war, und ich komme eigentlich auch ganz gut mit meinem Leben zurecht. Ich meine, da gibt es Menschen, die haben vielleicht die gleichen so Vorgaben in ihrem Leben, arbeiten, irgendwie Beziehungen führen, Gemeindeaufgaben und so weiter. Die sind aber ein bisschen labiler als ich. Also ich bin ja ganz stabil. ich habe es gar nicht so nötig, die ganze Zeit zu beten. Die sind labiler, die müssen auf die Knie fallen, weil die wissen sich ja gar nicht anders zu helfen. Aber ich komme ja eigentlich selbst ganz gut zurecht. Ich kriege das ja alles so ganz gut gebacken um mich rum. Und wenn ich in einer Situation wäre wie Petrus oder wie die verfolgten Christen in Nordkorea, in China, im Iran, im Irak, wo sie alle gerade sind, dann wäre ich bestimmt auf meinen Knien. Dann würde ich Gott bestimmt anflehen. Das war so mein zweiter Gedanke. Und dann kam mein nächster Gedanke und da wurde mir bewusst, dass diese beiden ersten Gedanken eigentlich meine größte Not sind. Meine größte Not in meinem Leben ist, dass ich glaube, ich wäre unabhängig von Gott und dass ich glaube, ich brauche ihn gar nicht wirklich, dass ich glaube, ich kriege mein Leben eigentlich ganz gut gebacken. Ich habe es gar nicht nötig, auf die Knie zu gehen, weil es funktioniert ja alles. Und was ich dabei vergesse ist, dass ich nicht atmen könnte, wenn Gott mir nicht die Luft gäbe. Was ich dabei vergesse ist, dass ich die Kraft nicht hätte, durch diesen Alltag zu gehen, durch die Arbeit, durch die Aufgaben, wenn Gott sie mir nicht geben würde. Was ich vergesse ist, dass er derjenige ist, der mich so stabil macht, der meine Grundlage ist und von dem all meine Kraft jeden Tag kommt. Amen. Und ich habe gemerkt, dass ich Buße tun muss. Und ich habe gemerkt, ich muss vor Gott kommen und ich muss mir neu bewusst machen, wie abhängig ich von ihm bin. Ich dachte, ich habe Gott nicht nötig. Ich weiß nicht, ob du dich da drin wiedererkennen kannst. Aber du und ich, wir haben Gott so nötig, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Fang an, Gott zu danken für die guten Zeiten in deinem Leben, wenn alles super läuft. Erkenne, dass er derjenige ist, der Ursprung dieses Segens in deinem Leben ist und gib ihm die Ehre dafür zurück. Und wenn du in einer Notlage bist, in der du nicht mehr weiter weißt, dann geh auf die Knie und flehe zu ihm und bitte ihn, selbst wenn alles gut läuft, weiterhin dir so einen Segen zu geben. Bitte ihn, Gott, gib mir auch morgen noch die Kraft, dass ich das tun kann, was du mir heute zu tun ermöglicht hast. Es ist alles durch ihn, es ist alles für ihn, es ist alles zu ihm hin. Wir sind abhängig von ihm. Keiner von uns kann alleine auf sich selbst diese Dinge tun, sondern nur Gott befähigt uns, all die Dinge zu tun, die wir tun. Und ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an so ein kleines Kind. Ich habe ja zwei Neffen, sind jetzt schon größer, aber so in der Zeit, wenn die dann anfangen zu laufen und die fangen an, alleine zu laufen, am Anfang kannst du sie noch schön bei der Hand nehmen, die finden es toll und witzig, aber irgendwann kommt der Moment, wo du mit ihnen über den Gehweg läufst und sagst, komm Silas, gib mir die Hand. Nein, will ich nicht. Weil Silas denkt, er wäre jetzt groß, er kann ja schon laufen und das kann er ganz alleine und er braucht dafür keine Hilfe. Und ich glaube, dass wir uns ungefähr so immer wieder mit Gott verhalten. Wir denken, ah, wir können ja jetzt laufen, ich kriege ja mein Leben ganz gut auf die Reihe und es läuft ja alles sehr gut. Und ganz unbewusst, wenn Gott uns die Hand gibt, komm, wir machen den nächsten Schritt auch zusammen, sagen wir, nein, ich kann es jetzt alleine, ich brauche dich nicht. Das sagen wir niemals bewusst, es würde uns niemals über die Lippen kommen, aber genau das spiegelt unser Verhalten wider. Wir sind wie kleine Kinder, die denken, sie könnten es alleine, aber wir sind tatsächlich immer noch die kleinen Kinder, die es tatsächlich immer noch nicht alleine können und es wird sich niemals ändern. In Philipper 4, 6 steht, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und das sollte jeden Tag Thema sein in meinem und in deinem Leben. Was ist mir noch aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass Petrus einfach ruht im Gefängnis. Der ruht im Vertrauen auf Gott. Der scheint eine Sicherheit und ein Vertrauen zu haben, das es ihm ermöglicht, in seiner Nacht vor dem Tod nicht wie ein Verrückter zu zittern und zu denken, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Er betet auch nicht wie ein Irrer, sondern er ist so ruhig in dieser Not, dass er sogar schlafen kann. Und was ist mir noch aufgefallen? Gott tut es Wunder. Wir Christen beten, der in der Not der ruht und Gott tut das Wunder. Das ist was absolut Geniales. Das klingt ungefähr wie die drei Schritte zum Leben als Überwinder. Es könnte ein Buch sein und dann könnte man einfach sagen, die drei Schritte zum Leben als Überwinder. Die Gemeinde betet intensiv in der Not. Ja, yeah, check. Petrus ruht im Vertrauen auf Gott. Ja, yeah. Und Gott tut das Wunder. Halleluja, 1 + 1 = 2. Wir müssen nur dies und jenes tun, dann wird das Wunder geschehen, unser Kochbuch zum erfüllten Leben. Gott tut das Wunder. Oder auch nicht. Gott tut Wunder in unserem Leben. Und ich glaube, viele von euch haben das schon erlebt. Und ich glaube, wir dürfen uns ausstrecken nach diesen Wundern. Und Gott will Großes in unserem Leben tun. Aber es gibt kein 1 + 1 = 2 Prinzip in dieser Sache. Ganz am Anfang, bevor diese ganze Geschichte mit Petrus anfängt, da lesen wir noch von einem anderen in dieser Geschichte. Und das vergessen wir ganz gern mal. Ganz am Anfang von dieser Geschichte steht Jakobus. Vor ein paar Tagen kam Jakobus ins Gefängnis. Herodes hat sich gedacht, Mensch, einen von den Aposteln, das kommt vielleicht gut an. Er schnappt ihn und er wirft ihn ins Gefängnis. Und ich bin sicher und überzeugt davon, dass die Christen, genauso wie sie bei Petrus intensiv gebetet haben, dass sie genauso intensiv für Jakobus gebetet haben. Es war auch einer der 12, das war einer der Führer der Gemeinde. Es war ihnen sicherlich genauso wichtig, für ihn zu beten, wie es ihnen wichtig war, für Petrus zu beten. Und möglicherweise hat Jakobus genauso ruhig geschlafen in dieser Zelle, wie es Petrus getan hat. Nur, dass die Geschichte anders endet. Bei Jakobus haben wir, die Gemeinde betet intensiv in der Not. Wir haben, Jakobus ruht im Vertrauen auf Gott. Und am Schluss haben wir, Gott tut dieses Wunder nicht. Und Petrus kam auch ins Gefängnis mit diesem Wissen, dass Jakobus eben gerade kurz zuvor enthauptet wurde. Kopf ab. Und er schläft trotzdem ruhig. Er hat nicht gesagt, oh, ich weiß, Gott wird mich befreien. Das ist die Regel in Gottes Reich. Gott will nicht, dass ich sterbe. Gott will nicht, dass ich leide. Das war nicht das, warum Petrus ruhig sein konnte. Jakobus hätte ihn was anderes lehren müssen. Aber er war trotzdem ruhig. Und auf was war die Grundlage dieses Vertrauens bei Petrus? Das frage ich mich. Wieso konnte er, obwohl er wusste, dass er am nächsten Tag höchstwahrscheinlich sterben will, ziemlich sicher mit so vielen Fesseln und so vielen Wachen, warum konnte er trotzdem schlafen? Warum hatte er trotzdem Vertrauen? In was hatte er Vertrauen? Wer ist dein Herodes in deinem Leben? Wo fühlst du dich verfolgt? Wo fühlst du dich bedroht? Wo ist vielleicht eine Situation, die dir gerade die Kehle einschnürt, die dir auf der Brust liegt, die dir Magenschmerzen bereitet, wo du denkst, ey, hier ist gerade echt brenzlig? Ist dein Herodes vielleicht eine Krankheit, die du hast? Und die dich einfach körperlich so niederdrückt, die dir Angst macht, die dir Todesangst vielleicht macht, die dir die Lebensfreude nimmt. Ist dein Herodes vielleicht die Einsamkeit, die du hast? Dass du dir denkst, ich wünsche mir einen Partner und in dieser Einsamkeit kann ich nicht leben. Ich brauche jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Ich brauche jemanden, mit dem ich zusammen sein kann, mit dem ich Gutes und Schlechtes teilen kann. Da ist im Moment niemand. Ist das dein Herodes oder hast du Zukunftsängste, dass du dir denkst, was wird mit mir, wenn ich jetzt keine Arbeit finde? Was wird mit mir, wenn da nichts nachkommt? Was wird mit mir, wenn mich nur noch Zeitarbeitsfirmen möchten? Ist das dein Herodes? Oder vielleicht was ganz anderes, Dinge, die dich belasten, die dich bedrücken, die dir die Lebensfreude nehmen wollen und die dich niederschmettern wollen. Und ich glaube, sowas hatte oder hat vielleicht aktuell jeder schon in unserem Leben, Dinge, die dich einfach niederdrücken und die dir die Kraft zum Leben nehmen wollen. Und was beruhigt dich in dieser Situation? Was lässt dich ruhig schlafen? Wenn Herodes kommt, was macht dich ruhig? Ist es das Vertrauen darein, dass Gott dich heilt, was dich ruhig macht? Oder ist es das Vertrauen, dass Gott in Gesundheit und in Krankheit, egal durch was du gehst, keine Fehler macht und dein Leben in seiner Hand hat? Wohinein vertraust du? Was lässt dich ruhig schlafen? Dass du vermeintlich geheilt wirst oder dass Gott da ist, egal ob in Gesundheit oder Krankheit? Hast du das Vertrauen, dass du einen Job bekommst und das hält dich am Leben, macht dich ruhig, weil du sagst, Gott will bestimmt, dass ich einen Job habe. Das hat mir irgend so ein Typi im Fernsehen gesagt, dass Gott will, dass es uns gut geht und dass wir im Segen leben. Und es geht nur, wenn ich einen Job habe. Und deshalb vertraust du fest darauf, dass du einen bekommen wirst, weil was Gott zusagt, das wird er auch tun. Und deshalb setzt du dein Vertrauen da rein, dass Gott dir einen Job geben wird. Oder setzt du dein Vertrauen in Gott, dass er dir mit oder ohne Job alles geben wird, was du brauchst? Vertraust du darauf, dass du auf jeden Fall einen Mann oder eine Frau bekommst, weil es ja nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist, hast du auch in der Bibel gelesen. Und das hält dich am Leben, weil Gott dir vermeintlich sagt, du wirst nicht alleine bleiben, du wirst einen Mann bekommen, du wirst eine Frau bekommen. Das gibt dir so eine Freude und es gibt dir so ein Vertrauen, so eine Zuversicht, dass du wieder ruhig schlafen kannst in der Erwartung, ja, ich weiß, es wird so kommen. Oder liegt dein Vertrauen darin, dass Gott dir mit oder ohne Ehepartner genug sein kann, dass er alles ist, was du brauchst? Wo drin liegt dein Vertrauen? Hatte Petrus Vertrauen da hinein, dass er freikommt und sein Leben ihm geschenkt wird und er noch Zeit mit seinen Freunden verbringen kann und deshalb hat er ruhig geschlafen? Oder wusste er, Gott macht keine Fehler und er wird es gut machen, egal ob ich den Kopf behalte oder ob er mir am Ende des nächsten Tages fehlt? Also ich kenne all diese Gedanken und ich kenne dieses: woran setze ich mein Vertrauen? Ist es Gott? Ist es jetzt irgendwas anderes? Und ich war vor ein paar Jahren, oder ich muss anders anfangen, ich bin glücklicher Single. Ich komme damit ganz gut zurecht. Ich genieße mein Leben. Ich habe aber auch nichts dagegen, irgendwann mal zu heiraten. Also beides ist in Ordnung. Ich darbe mich nicht meines Single-Daseins, aber es muss auch nicht ewig so sein. Und ich war vor ein paar Jahren mal auf einer Konferenz und da waren ziemlich viele junge Leute. Ich war eine Woche da und da war ein Sprecher, der hat es bestimmt ganz gut gemeint und der hat halt diese ganzen vielen jungen Single-Männer und Single-Frauen gesehen und hat dann in einer Konferenz tatsächlich diesen Spruch gebracht: Ihr Lieben, Gott will auf keinen Fall, dass einer von euch allein bleibt. Er verspricht es euch in seinem Wort. Wenn du einen Ehepartner möchtest, dann wirst du einen Ehepartner bekommen, eben wegen dieser Stelle, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, vielleicht noch viele andere Stellen, die er sich da drumherum gebaut hat, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Und ich saß da drin und dachte so, interessant. Also, ist das eine Zusage Gottes? Und ich habe so darüber nachgedacht, so ein bisschen dran gezweifelt. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht, weil mir ziemlich schnell bewusst wurde, dass es Gott einfach nicht verspricht. Aber es ist einfach wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir aufpassen, was sagt Gott und was sagt er nicht. Worin setze ich meine ganze Zuversicht? In seine Zusagen, das können wir tun, was er sagt, das besteht und da können wir uns dran klammern. Aber es ist, bevor ich mich auf was werfe, wichtig zu unterscheiden, ist es wirklich was, das Gott mir sagt? Und vielleicht auch bei den Zusagen zu prüfen, ist es was, das er mir jetzt hier im Heute sagt oder ist es was, das über dieses Leben hinausreicht, was ich auf jeden Fall bekomme, aber nicht zwingend im Hier und Jetzt? Wir können durch unsere Gebete Gott nicht bewegen, dass er die Dinge, die wir glauben, dass sie uns zustehen, uns erfüllt. Das funktioniert nicht. Gott tut, was er möchte in unserem Leben und er meint es gut mit uns. Und wir sollen beten und flehen, aber wir sind nicht diejenigen, die ihn dazu bewegen, dass er jetzt endlich tut, was mir doch zusteht. In der Wuppertaler Studienbibel, da schreibt Werner de Boer einen Kommentar zu eben diesem Kapitel und ich möchte da was draus vorlesen. Nämlich, wohl bewegt gläubiges Bitten den Arm der Allmacht, aber es bleibt eben ein Bitten. Und der Arm der Allmacht bleibt Gottes eigener Arm, der Gottes eigene Pläne durchführt, die alle unsere heißesten und redlichsten Wünsche durchkreuzen können. Wir sollen beten, aber Gottes Pläne entstehen. Wenn wir beten, entstehen nicht die Dinge, die wir uns festsetzen, dass sie zu geschehen haben, sondern wenn wir beten, wenn wir intensiv in Gebet zusammenkommen, dann geschehen die Dinge, die Gott tun möchte. Ich bin überzeugt davon, dass Petrus nicht geschlafen hat, weil er wusste, er wird hier rauskommen. Ich bin überzeugt davon, dass Petrus geschlafen hat, weil er auf Gott vertraut hat, weil er vertraut hat, dass Gott keine Fehler macht, dass sein Leben in Gottes Hand sicher ist und dass er einen Plan mit ihm hat, der über dieses Leben hinausgeht. In Prediger 7, 13 und 14 steht: Betrachtet das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen. Und Jesaja 55, 9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist Gott und was feststeht ist, Gott ist gut. Gott ist barmherzig, Gott ist voller Liebe für dich und mich. Gott hat einen guten Plan mit deinem und mit meinem Leben. Gott wird dich und mich niemals alleine lassen. Gott macht keine Fehler in deinem und in meinem Leben. Er hat die Kontrolle, das sind alles Zusagen, die wir haben. Das ist sein Wesen, er ist voller Treue, er verlässt uns nicht. Er ist bei uns in Tiefen, er ist bei uns in Höhen. Wir können ihm danken für alles Gute in unserem Leben. Wir können voll Vertrauen und Flehen vor ihn kommen, wenn es uns nicht gut geht. Und er beschenkt uns gerne und er tut uns gerne Gutes. Er ist nicht der böse Gott, der uns nichts Gutes tun will und den man dazu überreden muss, uns was Gutes zu tun. Aber manchmal können wir vielleicht seine Gedanken nicht so begreifen, wie sie wirklich sind. Und letztlich ist es seine Aufgabe zu tun, was er tun möchte und was wirklich wahr und richtig ist in unserem Leben. Und es ist unsere Aufgabe, ihm zu vertrauen, dass er es richtig macht, egal ob es meinen, ob es deinen Vorstellungen entspricht oder nicht. Gott ist absolut gut, gnädig und barmherzig, so wie wir es letzte Woche gehört haben. Und er weiß, was er tut. Setze dein Vertrauen in Gott selbst. Und nicht in die Dinge, die du dir von ihm erhoffst, in ihn selbst, nicht in den Output. Nicht ich werf Gebet rein, Kaugummi kommt raus. In die Dinge, in ihn selbst, nicht in die Dinge, die du von ihm möchtest. Vertrau auf diese Dinge. Lass dir Gott selbst Leben geben und nicht die Hoffnung auf irgendwas, das du gerne hättest. Ups. Bring deine Anliegen mit Flehen und Bitten vor ihn. Lass uns wieder neu Gebet lernen, ihn ernst zu nehmen, für die Dinge aufrichtig zu danken, die wir haben, uns bewusst zu sein, dass wir abhängig sind von ihm und dass wir all die Dinge, die wir haben, nicht aus uns selbst haben, sondern dass er sie uns gibt. Lass uns wirklich aufrichtig im Gebet vor ihn kommen, dass wir kommen und nicht nur eine Liste runterbeten oder beten, damit wir was gesagt haben, sondern ich weiß nicht wie, wir können nur dafür beten, dass das in unserem Herzen passiert. Wir können nur den Heiligen Geist bitten, dass er unser Gebet neu belebt, dass wir eine neue Sehnsucht dafür bekommen und wir ernsthaft vor ihn kommen und wirklich glauben, dass er tun kann, was er tun möchte. Und sei ruhig, egal in welcher Situation du bist, wie Petrus in der Todeszelle, wie Jakobus in der Todeszelle, ohne dass du weißt, wie es letztlich ausgehen wird. Du kannst ruhig sein, weil Gott treu ist, weil er voller Liebe für dich ist, weil er seinen einzigen Sohn ans Kreuz gehen hat lassen, damit du gerettet werden kannst, damit du keine Angst mehr haben brauchst, damit du ewiges Leben hast. Wir leben hier noch diese Zwischenzeit Und da passiert uns so manches, was nicht so toll ist. Wir sind in einer Transition Phase, wir sind in einer Übergangsphase. Das Reich Gottes ist schon da, aber es wird auch noch kommen. Perfekt wird es im Himmel sein. Hier haben wir einfach noch diese Sache mit Krankheit, diese Sache mit Leiden, mit Traurigkeit, mit Weinen. Vertraue Gott in dieser Zeit, dass er es gut machen wird. Und letztlich wird er es hundertprozentig gut machen. Liebes Lobpreisteam, ihr dürft schon auf die Bühne kommen. Ich möchte noch von Dietrich Bonhoeffer einen Teil aus seinem Gedicht von guten Mächten vorlesen, einfach weil ich finde, dass es gut passt. Und danach lass uns einfach nochmal eine Lobpreiszeit haben und frag dich, wer ist der Herodes in meinem Leben? Wo komme ich an meine Grenzen? Wo wird mir Lebensfreude geraubt? Und worein setze ich mein Vertrauen aktuell? In die Dinge, die ich gerne von Gott hätte? Oder in ihn selbst? Ist er selbst mir genug? Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was auch kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.